Für die Geschichte heute am Anfang ist es eine Geschichte für die Kinder, aber auch zugleich für die Erwachsenen als Einstieg für die Predigt heute. Aber ich glaube, die Kinder werden mir ganz besonders helfen können, denn ich möchte jetzt ein Bild zeigen und ihr Kinder versucht herauszufinden, was das ist, was wir jetzt auf diesem Bild sehen. Sind ihr bereit? Sollen wir loslegen? Okay, ich zeige euch ein Foto jetzt und ihr sagt mir, was ist das? Was ist das? Was sieht man da? Man sieht Häuser hier und... Cedric, du sagst, es ist eine Schule. Schaut deine Schule... Nein, du bist ja noch gar nicht in der Schule. Aber du freust dich darauf, wenn du in die Schule kommst, dann, gell?
Gefängnis?
Bekommst du auf Gefängnis? Alles ist ein großer Zaun da hinten, da unten meinst du, das scheint ein bisschen so hoch zu sein. Ah, okay, was meinen die anderen? Hast du eine Idee, Salome? Was könnte das sein? Okay, sollen wir die Erwachsenen auch fragen? Sie raten lassen? Okay, also wir haben eure Zustimmung. Also, liebe Erwachsene, was sehen wir da? Hat jemand eine Idee? Michael? Ein Olympia-Camp, das ist aber auch ein neuer Vorschlag. Aber ich, ja, okay, ja, du meinst, dass die da gut untergebracht sind. Ja, wer weiß. Adrian, du hast eventuell die Lösung.
Ich weiß nicht, ob ich die Lösung habe, aber für mich schaut das vielleicht so aus wie eine Kaserne.
Eine Kaserne, okay. Ja, das könnte auch sein. So, ja. Bunkermäßig da untergebracht werden in 8 Bettzimmern. Martin, du hast die Antwort.
Vielleicht ein Asylheim oder so.
Asylheim. Okay, ihr werdet sehr kreativ, sehe ich jetzt hier. Wir werden einfach den kreativen... Oh, okay, noch einen letzten Beitrag von der Schwester Goldmann.
Eine Fabrik.
Eine Fabrik, okay, wo etwas hergestellt wird. Du siehst einen Schornstein da, meinst du? Das könnte eine Produktionsanlage sein. Ja, wer weiß. Tatsächlich, eine von den Antworten war richtig. Eine von den Antworten. Und zwar aus den Reihen der Kinder. Und zwar von Dorothee. Es ist eine Jugendstrafanstalt. Oder im Volksmund gesagt, Jugendgefängnis. Für Jugendliche. Und Jugendstrafanstalt Berlin. Ja, da gibt es eine große Jugendstrafanstalt und ihr seht ihr hier, die Fenster sind alle hier mit Gitter belegt, dass man da gar nicht rausspringen kann oder rausklettern kann aus den Fenstern, dass man nicht von dem Haus rauskommen kann. Und in dieser Jugendstrafanstalt sind ganz schwere Fälle untergebracht. Ja, dann haben sie viele Probleme gemacht und nicht zurechtgekommen. Und die Gesetzgeber haben gemeint, es gibt keinen anderen Weg, als sie jetzt einzusperren aufgrund der kriminellen Delikte, die sie begangen haben. Und jetzt... sitzen sie alle da in der Jugendstrafanstalt, ja. Wenn man das sind echte Aufnahmen hier, ja. Was drücken ihre Blicke aus? Sind sie fröhlich, meinst du? Sie lächeln? Ah, okay, der lächelt ein bisschen. Da eventuell so einen Blick in die Ungewissheit hinaus. Aber jetzt ist die große Herausforderung, die Frage an dich. Nimm an, du bist jetzt gebeten worden, Vorsteher, Führungsperson, Geschäftsführer dieser Jugendstrafanstalt zu sein. Und du erkennst, das ist eine schwere Aufgabe, oder? Mehrere hundert Jugendliche, die alle sehr kompliziert sind, die alle mit dir wenig anfangen können und so ein bisschen Rebellion haben in sich auch und vieles Unternehmen, mit denen du nicht einverstanden bist und das ist... Du musst den Dingen ständig hinterherlaufen. Und jetzt hast du eine Aufgabe bekommen vom Auftraggeber. Du bist jetzt die Führungsperson, der Leiter dieser Jugendstrafanstalt. Und deine Aufgabe ist jetzt, die Herzen der Jugendlichen zu erreichen. Wie machst du das? Was wäre deine Strategie? Dorothee sagt, sie würde predigen. Du stellst dich in den Hof auf und sagst, die Predigt für heute ist. Und sie kommen alle freiwillig raus und sind begeistert. Okay. Salome, hast du eine Idee? Wie würdest du sie erreichen? Bitte? Zuerst beten, ob sie überhaupt interessiert sind. Das ist ein ganz guter Anfang.
Mit denen als erstes anfangen zu spielen oder irgendwas sowas, damit die ein bisschen mit denen Kontakt aufbauen. Und dann würde ich mit denen anfangen zu beten.
Okay. Also ich wiederhole es noch, dass die anderen das hören. Also du würdest jetzt anfangen zu spielen mit ihnen, Zeit mit ihnen zu verbringen und dass eventuell sie dann Interesse bekommen, dass man mehr reden kann mit ihnen, so in die Richtung. Ja, eine ganz gute Idee, Dorothee, gar nicht so schlecht. Haben die Erwachsenen noch eine Idee? Was würdest du machen? Du bist jetzt der Leiter der Jugendstrafanstalt. Was wäre deine Strategie, die Herzen aller zu erreichen? Hast du eine Idee, Martin? Schwierig, oder? Das ist nicht so leicht. Ja, also, du bist da. Hunderte von jugendlichen Insassen sind da, die schwer erziehbar sind, schwer zu erreichen. Die sitzen da auf die Stunden ab, sind gelangweilt, würden gerne woanders sein. Und jetzt stehst du vor der Aufgabe, sie zu erreichen. Schau mal kurz rein, wie das drin ausschaut, ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen. Also wenn er reinkommt, das ist mal so, wie man begrüßt wird. Gleich ein Riesentor, dass man da nicht rein kann oder auch nicht raus kann, ohne dass man einen Schlüssel hat. Oder auch hier, wenn man das durch das Gitter schaut, und da sieht man sogar, wie manche von ihnen da durch den Korridor gehen. Frage ist, was für Gedanken haben die im Kopf, wenn man da den Tag verbringt und wirklich ein Insasse dieses Gefängnisses ist? Ich weiß nicht, wer von euch hat ein Gefängnis einmal besucht? Ja, manche von uns. Ja, das ist eine seltsame Atmosphäre, die man nicht richtig beschreiben kann. Ja. Auf jeden Fall, so schaut es aus. Und deine Aufgabe ist jetzt, die Herzen diese zu erreichen. Und da gibt es gibt eine Strategie, die gut funktioniert. Das ist ein Geheimnis. Das möchten wir heute entdecken. Wir werden heute nicht Spezialisten in Jugendstrafanstalten. Das ist nur die Einstiegsgeschichte jetzt. Aber die passt gut zum Predigtthema. Und es ist nämlich so, was denkt ihr dazu? Versuchen das Herzen, die Seele, die Gefühle eines der wichtigsten und der einflussreichsten Jugendlichen, der die Stimmung machen kann, der dem viele zuhören. Und wenn du das Herz dieser eine Person erreichst, was ist dann die Folge? Dann sagt der Dorothee, dann erreichst du alle. Warum?
Weil wenn der die Stimmung aufnimmt, dann, und wenn alle auf ihn hören, wenn du mit, wie soll ich jetzt erklären?
Ja, sie machen gern das, was er macht, ja? Und machen das gerne nach. Genau. Also, das Herzen des einen erreichen, um die Herzen aller dadurch zu erreichen. Das ist das Geheimrezept für dich als neu gewählter Leiter der Jugendstrafanstalt. Wenn du jetzt nächste Woche deinen Dienst dann beginnst, weißt du, wie du das machen kannst. Und so können wir dann diese verschiedenen Herzen erreichen. Und die Frage ist jetzt, was hat das mit der Predigt zu tun? Was hat das mit der Predigt heute zu tun? Ganz einfach. Wenn wir jetzt den Blick ein bisschen mehr zurücktreten und aus der Ferne unseren Planeten anschauen, sind wir auch in einem Gefängnis, oder? Unser ganzer Planet ist eigentlich ein Gefängnis. Ist es nicht so? Wer kann von diesem Planeten wegkommen? Kannst du den Planeten verlassen? Keiner von uns kann kommen. Nur eine Handvoll Menschen haben es geschafft, bis zum Mond zu kommen. Das sind aber auch nur 5. Und auch mit gewaltiger technischer Hilfe. Aber viel weiter als das sind sie auch nicht gekommen. Bis zum Mars ist keiner gekommen. Also wir sitzen auf diesem Planeten fest, der ist verriegelt, weil der Teufel ist hier der Herrscher und durch die Sünde sind wir alle gefangen. Letztendlich endet das alles mit dem Tod und das war's. Und jetzt stellt sich Gott die Frage, ein Haufen Rebellen auf diesem Planeten, die eigentlich gegen Gott rebelliert haben, Adam und Eva waren die Ersten und diese Rebellion hat sich ja fortgesetzt und jeder Mensch kommt in die Welt hinein, also der natürliche Mensch, der eigentlich mit Gott nichts anfangen kann und eigentlich gegen Gott gestimmt ist. Und jetzt stellt sich Gott die Frage, wie erreiche ich jetzt die Menschheit? Wie erreiche ich die Menschheit jetzt? Mit der guten Nachricht, dass ich sie aus dem Gefängnis befreien möchte. Und was wir jetzt von der Jugendstrafanstalt gelernt haben, was könnten wir jetzt übertragen jetzt, da jetzt vorschlagen? Adrian hat die Lösung.
Wir müssen einflussreiche Persönlichkeiten gewinnen.
Okay. einflussreiche Persönlichkeit gewinnen. Genauso hat es sich Gott gedacht. Und heute möchten wir ein bisschen entdecken, als dritten Teil unserer Serie, erwählt und geliebt, wie sich das Gott gedacht hat. Jürgen, du hast auch noch einen Gedanken dazu. Okay. Okay. Mhm. Ja, genau. Ja, das ist auch eine wichtige Perspektive. Also, wir können jetzt als erste Feststellung heute machen. Wir bekommen jetzt gleich das Merkblatt, wo ihr das mit ausfüllen könnt, wer will, oder zu Hause nachlesen kann. Die erste Feststellung, die wir heute in der Predigt machen möchten, ist folgende. Fokussiere dein Herz auf den einen, damit du die Herzen alle erreichen kannst. Und die Frage ist, wer ist dieser eine jetzt? Und das möchten wir in der Predigt noch weiter entdecken. Und bevor wir die Blätter austeilen, lade ich euch ein, dass wir uns im Gebet noch unsere Gedanken zu Jesus richten. Lieber Herr Jesus, wir möchten heute über ein spannendes Thema nachdenken, wie du es dir gedacht hast, die Menschheit, uns allen als Menschen zu erreichen und wie gewaltig deine Vorstellungen da eigentlich sind. Und wir freuen uns auf die Überraschung, die wir heute in deinem Wort machen werden und bitten dich, dass du uns mit deinem Geist begleitest und mir auch die richtigen Worte schenkst. Und dafür danken wir dir in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. So, dann bitte ich zwei Helfer, mir zu unterstützen, da die Unterlagen auszuteilen. Bitte sehr. Aber in jede Zeile einen kleinen Packen abgeben und dann die Zeile selber verteilen lassen, dann geht das ganz flott. Jetzt ist, ja. Dankeschön. Also, wie gesagt, man muss nicht ausfüllen, manche hören lieber zu, weil meinen, das lenkt mich eventuell ein bisschen ab. Kannst du es gerne zu Hause in Ruhe ausfüllen, weil die Lösungen stehen hinten auf der Rückseite. Andere füllen gerne live mit und meinen, das hilft mir, da konzentriert zu bleiben und den roten Faden zu haben während der Predigt. Du entscheidest selber, wie du das machen möchtest. Ist nur eine Möglichkeit, die wir da anbieten möchten. Aber auf jeden Fall, die erste Feststellung, da am Ende von dem Abschnitt Illustration zum Einstieg, fokussiere dein Herz auf den einen, damit du die Herzen aller erreichen kannst. Und wer ist dieser eine? Und wir haben unsere Serie jetzt Teil 3 erwählt und geliebt, wo wir über das Volk Gottes nachdenken, das er erwählt hat. Letztes Mal im zweiten Teil haben wir entdeckt, dass es da interessante Parallelen gibt zwischen dem Volk Israel damals und der Adventbewegung heute. Könnt ihr euch erinnern? 15 Parallelen. Für das Volk Israel damals beim Auszug aus Ägypten, die ähnlich sind mit 15 Perspektiven oder Aspekten der Adventbewegung jetzt in der Endzeit der Weltgeschichte. Und wir möchten jetzt da ein paar Gedanken machen. Also, Gott schaut auf diese Jugendstrafanstalt namens Erde und stellt sich die Frage, wie kann ich sie alle erreichen? Und dann im 5. Mose, Kapitel 7, da möchten wir noch den Text lesen, aber da steht hier, dass Gott ein Volk erwählt hatte. Genau mit dieser Absicht, wie wir jetzt in der Geschichte kennengelernt haben. 4. Mose, Kapitel 7, Vers 6 und 8. Dieser Text begleitet uns ja immer wieder im Laufe dieser Serie, da es ein ganz wichtiges Kapitel ist mit wunderbaren Aussagen. Entschuldigung, 5. Mose. Habe ich 4. Mose gesagt? Das soll natürlich 5. Mose sein. 5. Mose 7, 6 bis 8. Da steht, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Gott sagt also, da gibt es eine Gruppe von Menschen und die suche ich gezielt aus und sage, ihr habe ich erwählt, aus allen Völkern auf diesem Planeten. So wie in der Jugendstrafanstalt. Mit dir möchte ich Verbindung aufnehmen. Von allen Insassen, die hier drinnen sitzen. Und das Interessante ist jetzt, wenn wir weiterlesen in Vers 7, hat jetzt Gott sie erwählt, weil sie so prächtig waren, weil sie so viele Auszeichnungen bekommen haben, weil sie so viele, dass sie sich da Medaillen schon vorweisen könnten an allen ihren Errungenschaften. War das der Grund, warum Gott sie erwählt hat, das Volk Israel? Oder was war der Grund? Vers 7. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker. Also, sie haben eigentlich haben sie keine Pluspunkte, mit denen sie kommen können, sagen, ja, wir haben uns das verdient. Wir sind etwas Besonderes und deswegen werden wir erwählt von Gott. Nein, nicht wegen dem, sondern denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Also nicht wegen eurer Größe und wegen euren Errungenschaften habe ich gewählt, sondern im Gegenteil, weil ihr so klein seid und eigentlich nur ein Staubkorn auf dem Planeten seid, im Vergleich zu den großen Imperien, die es damals gegeben hat. Und in Vers 8 setzt Gott dann fort, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Also was war die Basis für die Erwählung? Was war die Grundlage, haben wir jetzt entdeckt? Nicht, weil sie groß waren, nicht, weil sie etwas Besonderes waren, sondern weil Gott sie geliebt hat. Allein das. Nicht, weil sie Superhelden waren, sondern weil Gott sie super geliebt hat. Können wir gleich ausfüllen hier, gleich beim ersten Punkt. Gottes Erwählte sind keine Superstars, sondern super geliebt. Das ist ein Unterschied. Fünfte Mose Kapitel 9 und Vers 6, einfach ein, zwei Seiten weiter, einmal umblättern, dann seid ihr dort auch. Fünfte Mose Kapitel 9 und Vers 6. So wisse nun, dass der Herr dein Gott dir nicht um deine Gerechtigkeit willen dieses gute Land zum Besitz gibt, da du doch ein halsstarriges Volk bist. Also er sagt ganz klar, bildet euch nicht ein, dass ihr irgendwelche Errungenschaften habt, dass ihr etwas Besonderes wart, dass ihr das verdient habt, sondern eigentlich war das genau umgekehrt. Ihr wart das kleinste Volk, ihr wart ein halsstarriges Volk, aber trotzdem habe ich euch gewählt. Wenn wir dann weiterschauen und uns die Frage stellen, welchen Plan Gott mit seinem Volk hatte, dann haben wir noch einige Texte, die wir entdecken möchten, die, denke ich, uns staunen werden, was Gott jetzt mit diesem kleinen Haufen an Halsstarrigen erreichen wollte. 5. Mose Kapitel 7, jetzt gehen wir einfach wieder eine Seite zurück, wo wir vorher waren, Kapitel 7, und lesen dann weiter vorne in Vers 13. Und da sehen wir hier die Verheißungen, die Gott hier gegeben hat. Das ist nur ein Ausschnitt. Ja? Er hat viel mehr verheißen, aber lesen wir diesen Ausschnitt bei den Versen 13 bis 15. Und Gott wird dich lieben und segnen und mehren. Und er wird segnen die Frucht deines Leibes und den Ertrag deines Ackers, dein Getreide, Wein und Öl und das Jungvieh deiner Kühe und deine Schafe in dem Lande, das er dir geben wird, wie er deinen Vätern geschworen hat. Vers 14. Gesegnet wirst du sein vor allen Völkern. Es wird niemand unter dir unfruchtbar sein, auch nicht eins deine Tiere. Der Herr wird von dir nehmen alle Krankheit und wird dir keine von all den bösen Seuchen der Ägypter auflegen, die du kennst, sondern wird sie alle deinen Hassern auflegen. Welche Bereiche hat Gott hier für seinen Segen angesprochen? Drei Bereiche hat er angesprochen. Das eine ist die landwirtschaftliche Perspektive. Die Ernte wird immer da sein, in Fülle. Das zweite ist dann auch die Tierhaltung, dass da die Tiere gesund sein werden, sich vermehren werden. Und das dritte ist die Gesundheit der Menschen, dass sie nicht die Krankheiten haben werden wie in Ägypten. also gesundheitlicher Bereich und im materiellen Bereich, die könnte man ansprechen. Die zwei Bereiche werden hier erwähnt, wo Gott sie ganz besonders segnen wollte. Man könnte sagen, hier, wenn wir hier den Aussage in unserem Merkblatt anschauen, Gottes Plan für die Welt war immer, dass sie zu einem Vorzeigebeispiel für die ganze Welt werden. Das war sein Wunsch. Er wollte, dass sie so das Vorbild schlechthin machen, wo die Welt aufhorcht und sagt, hups, da ist etwas ganz Besonderes. Wie sie in ihrer Gesundheit waren, ihre intellektuellen Leistungen, wie die Landwirtschaft gesegnet war, in all diesen Bereichen, war es dann sichtbar, hätte sichtbar werden sollen für die Umwelt, wie Gott hier dieses Land, dieses Volk segnet. Aber schauen wir weiter. 5. Mose Kapitel 4, also noch jetzt ein, zwei Seiten zurückblättern zu Kapitel 4 und dort die Verse 5 bis 8. Da lesen wir, siehe, ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, sagt Mose jetzt, dass ihr danach tun sollt im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. Und jetzt gibt es noch ein paar weitere Einblicke, was das alles dann ergeben wird, wenn sie den Weg mit Gott fortsetzen. So haltet sie nun, also die Gebote und Rechte, und tut sie. Denn dadurch, jetzt wird es interessant, werdet ihr als Weise und verständig gelten bei euren unmittelbaren Nachbarn. Steht das so? Bei allen Völkern. Das ist mal was anderes. Global. Dass wenn sie alle diese Gebote hören, sie sagen müssen, ei, was für weise und verständige Leute sind das? Ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem ein Gott so nahe ist wie uns der Herr, unser Gott so oft wie ihn anrufen? Vers 8 noch. Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Also, was wollte Gott hier eigentlich in Bewegung setzen? Was wollte er erreichen? Er wollte erreichen, dass die Welt, in dem das Volk Israel den Weg mit Gott ganz geht und das in ihrem Leben beherzigen und umsetzen, was ihnen gezeigt hat und vorgelegt hat, durch Mose, den Propheten, und auch durch andere später dann, dass dadurch die Welt sagt, ei, was für ein Volk. Hey, hast du es mitbekommen? Das habe ich gar nicht vorgesehen. Oder hast du das gehört? Das ist für mich ganz was Neues. Was sind das für Leute eigentlich? Was ist das für ein Volk? Hey, geh mal mit. Da müssen wir uns näher erkundigen, was da los ist. Nachfragen, wie das sein kann, dass sie so gesegnet sind und so gesund sind und so erfolgreich sind. Eigentlich faszinierend, was Gott hier machen wollte. Er wollte einfach ein Staunen auslösen, weltweit über den Segen, den es seinem Volk gibt. So könnten wir sagen hier, die Erwählten werden nicht aufgrund ihres Wertes erwählt, weil sie was Besonderes sind, sondern aufgrund seines Werkes. Gott sagt, ich habe einen Plan mit dieser Welt. Ich habe mir ein Werk vorgestellt, das ich ausführen möchte. Deshalb habe ich euch berufen und erwählt, damit wir zusammen das realisieren können. Deshalb habe ich euch gewählt. Nicht, weil ihr was Besonderes seid, sondern weil ich einen Plan habe von mir aus. In 5. Mose Kapitel 28 haben wir auch noch einen kleinen Einblick, wie Gott sich das vorgestellt hatte ursprünglich. 5. Mose 28 und dort die Verse 1 und 2. Wenn du nun der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen. Was haben wir gerade gelesen hier? Wozu wollte Gott sein Volk machen? Zu welchem Volk? Zu einem der der vielen Völker zu einem weiteren Volk? Was steht da? Das müssen wir uns ja auf der Zunge zergehen lassen, was da steht. Das ist ja unglaublich. Zum Höchsten über alle Völker. Das heißt, höher geht es nicht. Über Ägypten, über Babylon, über die großen Supermächte damals. Heute würde man sagen, über die Vereinigten Staaten, über Russland, über China. Können wir uns vorstellen, was da Gott vorgehabt hat damals? Kleines, unscheinbares Volk. Wir unterschätzen viel zu viel, was Gott sich eigentlich gedacht hat, durch sein Volk zu erreichen. Über alle Völker, aber es ist immer mit einer Bedingung geknüpft gewesen. Wir haben am Anfang von Vers 1 gelesen, wenn du nun der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst. Dieser Segen Gottes ist untrennbar mit der Treue zu ihm, mit der Nachfolge Gottes. Das ist die Voraussetzung. Was meint ihr, wenn wir jetzt kurz einen Zwischenblick hier machen zur Gegenwart? War das eine Vorstellung, die Gott nur damals hatte? Und das trifft für das Volk Gottes in unserer Zeit überhaupt nicht mehr zu. Gott hat Adventgemeinde zu berufen, in alle Unscheinbarkeit durch die Geschichte zu gehen und völlig unbekannt für die meisten und so sang- und klanglos wieder aus der Geschichte verschwinden. Ist das sein Plan mit der Adventgemeinde? Wir haben ja entdeckt letztes Mal, es gibt 15 Parallelen zwischen der Bewegung Israels damals und der Adventbewegung heute. Gibt es in dieser Hinsicht von heute auch eine Parallele, denkt ihr? Hat Gott Großes vor mit seinem Volk in dieser Zeit? Oder nur völlig Unscheinbares, das keiner mitbekommen würde? Ein Beispiel. Wir haben ja gesehen, durch drei Bereiche wollte Gott ganz besonders an die Welt damals sprechen. Eine war im materiellen Bereich, das zweite war dann von der Landwirtschaft, der Ertrag, das zweite war dann die Gesundheit der Tiere und das dritte war die Gesundheit der Menschen. Haben wir als Gemeinde, wenn wir den dritten Bereich betrachten, im Bereich Gesundheit Einblicke bekommen, lange vor der Wissenschaft? Wenn wir unsere Geschichte zurückblicken, haben wir 100 Jahre, vor dem die Wissenschaft ansatzweise darauf gekommen ist, schon die volle Offenbarung von Gott bekommen, wie er uns durch die Gesundheitsbotschaft maximal segnen möchte. War das eine Absicht, die Gott da hatte? Damit die Welt sagt, puh, die Adventgemeinde, die leben länger, die leben gesünder. Was wird der Grund sein? Hey, lass uns aufbrechen und uns erkundigen. Da gibt es schon faszinierende Parallele. Das ist ein Bereich, wo ich denke, eine Parallele dazu finden ist und wo Gott eigentlich sich Großes gedacht hat. Aber schauen wir weiter hier im Alten Testament, wir sind ja noch nicht ganz bei uns angekommen, schauen wir weiter, was Gott damals vorhatte. In Kapitel 28 von 5. Mose waren noch zwei Verse, nämlich die Verse 10 und 13, die möchten wir auch noch an uns wirken lassen. Das sind auch gewaltige Aussagen. Vers 10, und alle Völker auf Erden werden sehen, dass über dir der Name des Herrn genannt ist und werden sich vor dir fürchten. Wenn man das Wort fürchten ein bisschen näher anschaut, im hebräischen Original heißt es eigentlich, werden ins Staunen versetzt werden. Es ist nicht Furcht im Sinne von Angst, sondern Furcht im Sinne von Staunen. Wow, was ist da los, Mann? Unglaublich, das ist mit diesem Fürchten gemeint. Also, sie werden und werden sich durch dich ins Staunen versetzt werden. So könnte man Vers 10 abschließen. Vers 13. Und der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst immer aufwärts steigen und nicht heruntersinken, weil du gehorsam bist den Geboten des Herrn, deines Gottes, die ich dir heute gebiete zu halten und zu tun. Also hier besteht dieser Gedanke noch einmal. Er sagt einmal über alle Völker und vergleicht es jetzt mit einem Tier. Schwanz und Kopf und sagt, ihr werdet Kopf sein. die Ersten, nicht die Letzten. Die, auf die die Welt schaut, nicht die, die die Welt verachtet. Sicherlich ist heute nicht alles eins zu eins zu übertragen möglich, wie Gott es damals beabsichtigt hat. Wir leben in einer anderen Zeit. Aber grundsätzlich hat Gott mit seinem Volk heute das Gleiche vor. Wenn wir seine Stimme wirklich hören und mit vollem Herzen gehen und durch die Gegenwart und die Vollmacht des Heiligen Geistes, möchte Gott durch uns als Volk Dinge bewegen, wo die Welt tatsächlich zum Fragen kommt und denkt, was ist das für ein Volk? Da möchte ich mehr von diesem Gott kennenlernen. Zwei Beispiele gibt es im Alten Testament, wo wir ein bisschen so eine Ahnung bekommen, wie das hätte so aussehen können auf Dauer. Aber leider ist der Gott ja Israel von Gott abgekommen. Aber einige Beispiele gibt es. Das erste Beispiel ist im 1. Könige 5. Da geht es um das Leben von Salomo. Das ist ein Beispiel, wie Gott sich das damals erdacht hatte. Salomo war ja sehr jung. Aber er hatte eine Sehnsucht. Und Gott hat ihn gefragt, was möchtest du? Und was war die Last und Bürde, die auf seinem Herzen lag? Was war der Wunsch? Als Gott ihn fragte, sage mir, was du möchtest, und ich werde es dir schenken. Und er sagte, ich bin jung und ich brauche Weisheit, um dieses Volk zu führen. Und das wird dann im 1. König, Kapitel 5, wird dann das alles hier berichtet. Und schauen wir dann, wie die weiteren Auswirkungen waren von diesem Segen, den Gott in Salomo gegeben hatte. 1. Könige, Kapitel 5. Und dort in Vers 9. Da steht, und Gott gab Salomo sehr große Weisheit und Verstand und einen Geist so weit wie Sand am Ufer des Meeres, dass die Weisheit Salomos größer war als die Weisheit von allen, die im Osten wohnen, und als die Weisheit der Ägypter. Also Salomo war hier, hat eine historische Ebene erreicht in seiner Weisheit. Und dann geht es weiter. In Vers 12, da lesen wir, und er dichtete 3000 Sprüche und 1005 Lieder. Dann Vers 14, und aus allen Völkern kam man zu hören der Weisheit Salomos und von allen Königen auf Erden, die von seiner Weisheit gehört hatten. Das sprach sich herum. Und dann sind die Leute von allen Enden der Erde gekommen, ausdrücklich, um ihn kennenzulernen, um ihn zu besuchen. Wie kann man so weise sein? Woher kommt das? Wir haben viele Fragen, wir möchten keine Antworten geben. Und dann in Kapitel 10 und Vers 1 lesen wir dann noch weiter in 1. Könige, Kapitel 10 und Vers 1, wo die Königin von Saba kommt. Und als die Königin von Saba die Kunde von Salomo vernahm, kam sie um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Vers 3. Und Salomo gab ihr Antwort auf alles, und es war dem König nichts verborgen, was er nicht hätte sagen können. Und sie dann in ihrer Antwort, das war ihre Reaktion jetzt, sagt sie, gelobt sei der Herr, dein Gott, der an dir wohlgefallen hat, so dass er dich auf den Thron Israel gesetzt hat. Das sagt die Königin von Saba, eine Heidin. Weil der Herr Israel lieb hat, ewiglich, hat er dich zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übst. Gewaltig, was Gott davor hatte mit dem Volk Gottes. Weisheit geschenkt, Verstand geschenkt, damit die Welt gestaunt hat. Glaubt ihr, dass Gott heute auch seinem Volk nicht nur Gesundheit schenken möchte, sondern auch Weisheit? Oder ist es die Absicht, dass die Welt sagen soll, Adventisten, ja, da kennt sich eh keiner aus. Stellst eine Frage und bekommst keine Antwort. Und hat Gott sich mehr gedacht? Hey, wenn du einen Atheisten was fragst, da kommt eine vernünftige Antwort. Das fasziniert mich. Ich glaube, Gott möchte uns viel schenken. Mehr, als wir uns vorstellen. Das war ein Beispiel aus dem Alten Testament. Ein zweites Beispiel ist Daniel. Daniel, Kapitel 1, wir kennen die Geschichte von ihm, wo er dann an den Hof gekommen ist. Und gesagt hat, er möchte in das Leben nicht so leben wie die Babylonier. Er hat einen anderen Lebensstil. Er hatte andere Lebensinhalte und möchte das hier bezüglich der Speise in diesen Tagen, 10 Tagen, anders gestalten, als erwartet war von ihm. Und er hat gesagt, Daniel war ja nur 17 Jahre alt. Und er hatte diese Zeile mir auch gelesen, die wir jetzt gerade im 5. Mose gelesen haben. Die kannten ja Salomo. Die haben ja erst später gelebt. Die kannten Daniel auch. Und er hat gesagt, was ich da lese im 5. Buch Mose über den Segen, den Gott uns schenken möchte, und da steht, wenn ihr meine Satzungen folgt, wenn ihr meine Worte folgt, ja, ich möchte diese Worte folgen. Ich möchte den Weg mit Gott gehen, hat Daniel gesagt. Als 17-Jähriger. In einem Umfeld, das ganz anders gepolt war. Und in Vers 20 dann, nach dieser Zeit, in Daniel 1, und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Gott hat ihn gesegnet und eben hier diese Weisheit und Einsicht gegeben. Und dann die Auswirkungen, Kapitel 2 und Vers 47 dann auch, nachdem diese Erfahrung war mit dem Traum von Nebukadnezar. Und der König antwortete, es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dieses Geheimnis hast offenbaren können. Noch später bei der Löwengrube, wo er mirakulös gerettet worden ist, musste dann auch der andere Herrscher damals, nicht an Nebukadnezar, sondern an der Darius, feststellen, in Kapitel 6 und Vers 26, sagte hier, nachdem Daniel da lebendig wieder rausgekommen ist, da ließ der König Darius allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde schreiben, viel Friede zuvor, das ist mein Befehl, dass man in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm scheuen soll, denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Und überlegen wir uns, wer war Nebukadnezar und wer war Darius? War das irgendjemand? Wer waren die? Das waren die mächtigsten ihrer Zeit. Der Nebukadnezar war der Barack Obama von damals, der George Bush von damals, die Angela Merkel von damals. Na, Angela ist zu gering, muss der amerikanische Präsident sein. Der Darius war das Gleiche. Er war der Nachfolger oder kam dann nach den Babyloniern als persischer König. Das waren die Herrscher der jeweiligen Supermächte. Und jetzt stolpern sie in einem vom Volk Gottes hinein, sozusagen, im Leben zufällig. Und diese Begegnung mit einem aus dem Volk Gottes bringt sie dazu, dass sie sagen, Gott, der ist der Gott eigentlich. Euer Gott ist der Gott des Himmels. Das wäre, als ob du jetzt zufällig in Angela Merkel hineinstoßen würdest oder hey Barack, schön dich zu sehen. Und du hast eine Begegnung mit Barack Obama oder mit einem anderen führenden Politiker in der Welt. Und die würden aufgrund dieser Begegnung mit dir sagen, hey, gewaltiger Gott, gewaltiges Volk Gottes, was ist da los bei den Adventisten? Darüber möchte ich mehr nachdenken. Und das ist überzeugte Gläubige werden. Das wäre das Vergleichbare mit heute. Können wir uns das vorstellen, was hier geschehen ist? Damals bei Salomo und Daniel. Unglaublich. Gott hatte sie auch versprochen, dass er sein Volk zum Vorzeigebeispiel der Welt machen möchte. Diesen einen aus der Strafanstalt herauszuholen, ihr Herz zu erreichen, dass die anderen sagen, wow, was ist da los? Denn Gott möchte ich auch kennenlernen. Lesen wir kurz hier. Es ist ein bisschen länger, aber es lohnt sich, das zu lesen, glaube ich. Eventuell auszugsweise. Das ist vom Bibelkommentar, wie Gott sich das gedacht hat. Ich lese da einfach ein paar Gedanken und ihr könnt dann das volle Zitat dann zu Hause dann auch lesen, wenn ihr wollt. Unten, wozu gesegnet? Gottes Plan. Und es sind einfach einige spannende Gedanken da. Als Einzelpersonen und als Nation beabsichtigte Gott, das Volk Israel in jeder Hinsicht zu unterstützen, damit sie zur großartigsten Nation der Erde wird. als die Nationen und Blättern der Antike die beispiellose Entwicklung Israels bezeugten, wäre ihre Aufmerksamkeit erweckt worden. Indem sie auch den Segen für sich erleben wollten, hätten sie danach gefragt, wie auch sie diese materiellen Vorteile erlangen könnten. Israel würde dabei antworten, nimm unseren Gott als euer Gott an, liebt ihn und dient ihm so, wie wir es tun, und er wird für euch dasselbe tun. Hier geht es speziell um die materiellen Vorteile, aber das kann man auch übertragen auf die Weisheit und den anderen Segen, den Gott ja auch erwähnt hatte. Die materiellen Vorteile, welche Israel genießen durfte, waren so gedacht, dass sie die Aufmerksamkeit der Heiden erwecken sollten, wo die wenigen offensichtlichen geistlichen Vorteile keine natürliche Anziehung ausübten. Bleib mal kurz stehen, was bedeutet das? Einer, der nicht an Gott glaubt, versteht es nicht zu schätzen, was es heißt, jetzt einen geistlichen Segen zu haben. Aber er versteht es, wenn er merkt, wie weiß du bist. Er versteht es, wenn er merkt, wie gesegnet du bist in den verschiedenen Bereichen deines Lebens. Das kann er verstehen, die Sprache. Und deswegen hat Gott Israel in Bereichen gesegnet, die für einen Nichtgläubigen verstanden werden konnten. Wo die Sprache verstanden werden konnte. Und hier der materielle Bereich oder im Bereich der Weisheit, in dem landwirtschaftlichen Ertrag, das war ja auch für einen Nichtgläubigen sehr nachvollziehbar, dass da ein Segen vorliegt. Und dann geht es weiter hier. So würden sie sich sammeln und aus der Ferne kommen, von den Enden der Erde hin zum Licht der Wahrheit, welches vom Berg des Herrn leuchtet. Nationen, die nichts vom wahren Gott wussten, würden nach Jerusalem laufen, aufgrund des göttlich manifestierten Segens in Israel. Botschafter von der einen fremden Nation bis zur anderen würden kommen, um zu entdecken, worin das große Geheimnis der Erfolge Israels als Nation zu finden ist. Die Führer Israels bekamen dabei die Gelegenheit, die Gedanken, der Besuch auf die Quelle aller guten Dinge zu lenken. Vom Sichtbaren sollten ihre Gedanken zum Unsichtbaren, vom Materiellen zum Geistlichen und vom Zeitlichen zum Ewigen gelenkt werden. Vom Sichtbaren zum Unsichtbaren, vom Materiellen zum Geistlichen und vom Zeitlichen zum Ewigen. Das war das, wie Gott gedacht hat. Das ist ein Brückenkopf. Ja, was die Heiden so erkennen können, mit diesen Augen verstehen und das als Brücke und dann hin zu Gott zu führen. Und dann der letzte Absatz. Es war Gottes Absicht, dass die ganze Erde für das erste Kommen Christi vorbereitet wird. So wie der Weg heute für sein zweites Kommen vorbereitet wird. Und da haben wir so die Verknüpfung auch in unsere Zeit. Gewaltiger Plan Gottes. Und ich denke, dass Gott auch heute sein Volk segnen möchte in den verschiedensten Bereichen und dass durch diesen Segen Menschen auf ihn aufmerksam gemacht werden. Ich denke, Gott hat da Wunderbares vor. Wir werden also gesegnet, um einen Segen sein zu können. Und der Sinn des Segens ist eben, dass andere Menschen dadurch auf Gott aufmerksam gemacht werden. Glaubt ihr, dass Gott auch heute ein Vorzeigebeispiel aus der Adventbewegung machen möchte? Oder nur damals? Ich denke, dass Gott es gerne möchte. Kann aber sein, dass wir im Laufe der Jahrzehnte ein bisschen so den Blick verloren haben, was Gottes Wille für unsere Zeit ist. Es ist ja heute ja gar nicht populär, auch die Bücher vom Geist der Weissagung, vom Ellen White zu lesen, wo wir ganz gute Ratschläge haben, wo wir ganz gut erkennen können, wie Gott seinen Segen schenken möchte und was damit verbunden ist und wie wir zu diesem Segen kommen können. Ich denke, da möchte Gott unser Volk ermutigen, auch hin zu diesen Wurzeln zurückzufinden. Aber auf jeden Fall, wenn ich zu Hause bin, wenn du in der Arbeit bist oder in der Schule oder im Einkaufszentrum, was ist es, was die Menschen, die rund um dich sind, sehen? Das, was sie in dich sehen, erweckt das den Wunsch, mehr zu erfahren? Erweckt das irgendwie das Verspür, da ist etwas anders, im positiven Sinne, das ich kennenlernen möchte? Oder sagen sie, naja, das schaut genauso aus wie in meinem Leben? Wohin weist unser Leben hin, wenn die Menschen uns kennenlernen? Entsteht da ein Wunsch, Gott näher zu kommen, Gott auch näher kennenzulernen? Und so hat Gott uns auch viel Segen geschenkt. Er hat jedem von uns Gaben und Fähigkeiten gegeben. Kann sein, dass du die Gabe hast der Musik. Dann hast du diese Gabe der Musik bekommen, nicht um ein Star zu sein, sondern damit Menschen durch deine Gabe, ein Instrument zu spielen, aufhorchen und du die Möglichkeit hast, die dann auf Gott hinzuweisen. Kann sein, dass Gott dir die Gabe gegeben hat, dass du scharfen Verstand hast und super Noten in der Schule schreiben kannst. Dann hat er diese Gabe gegeben, damit durch deine Weisheit deine Mitmenschen auf Gott hingelenkt werden können. Er hat es nicht umsonst gegeben. Es kann sein, dass Gott dir die Gabe gegeben hat, dass du sportlich bist. Da geht es nicht darum, dass ich in der Piste den ersten Preis bekomme und dann mich selbst präsentieren kann, sondern dass andere durch meine Gaben und Fähigkeiten zum Fragen kommen über deinen Gott. Und so können wir alle Bereiche des Lebens durchzählen, weil Gott einen Segen und eine Gabe dir geschenkt hat. Und er hat jeden von uns in den einen oder anderen Bereich gesegnet und eine Gabe geschenkt. Und Gott hat es dir gegeben, damit andere Menschen auf ihn aufmerksam gemacht werden. Das ist der einzige Sinn. 1. Mose Kapitel 12, Vers 1 und 3, als letzter Text heute, fasst das eigentlich gut zusammen. 1. Mose Kapitel 12, 1 und 3. Und das ist Abraham jetzt, bei der Berufung Abrahams, ganz spannend. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen. Und jetzt, ich will dich segnen, um dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Das heißt, Gott segnet immer nur mit der Absicht, dass der Segen weiterfließt, dass durch den Segen die Menschen um uns herum zum Nachdenken angeregt werden, dass ein Kontakt entstehen kann, wo man auf Gott hinweisen kann. Kann sein, dass du auch im materiellen Bereich gesegnet bist. Dann ist auch das eine Möglichkeit, wo du mit den Menschen, mit du in Verbindung kommst, auf den hinweisen kannst, der eigentlich der Urheber aller Güter ist. Und so möchte Gott das mit uns allen machen. Und dann Vers 3, ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und jetzt in dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf Erden. Das heißt, alle Menschen bekommen eigentlich einen Segen durch dich. Ist es nicht gewaltig? Gott hat einen wunderbaren Plan für jeden von uns. Einen Plan des Segens, und dass der Segen weiterfließen kann. Und da kennt Gott keine Grenzen. Aber wichtig ist, dass wir den Wunsch haben: Jesus, ich möchte in deinen Wegen wandeln, möchte deinen Willen verstehen und erkennen und möchte dir ganz treu sein. Das ist so die Voraussetzung, damit sein Segen fließen kann. Letzter Gedanke noch. Der Sinn des Segens für die Erwählten ist der, das ist die letzte Aussage hier, der Sinn des Segens für die Erwählten ist der, dass die Aufmerksamkeit auf den Segnenden gerichtet wird. Und möge Gott dir einfach zeigen, wo er dich segnet. Und frage du ihn: Herr Jesus, wie möchtest du, dass ich diesen Segen einsetze, damit andere Menschen zum Fragen kommen, damit andere Menschen auf dich aufmerksam gemacht werden können. Und möge Gott uns das allen schenken, dass wir diesen Wunsch haben, den Segen weiterzuleiten, den er uns gegeben hat. Ich mache zwar selten Aufrufe, aber wir können, denke ich, einen kleinen Aufruf machen heute am Ende der Predigt. Nur durch Handaufzeichen, mehr nicht. Aber ich denke, wir haben heute entdeckt und erkannt, dass Gott jedem in seinem Volk reichlich segnen möchte. Und hast du den Wunsch heute? Hast du verspürt, wie Gott zu dir spricht? Ist das Verlangen in dir hochgekommen, dass wir diese Geschichten von damals, von Salomo und Daniel und die Verheißungen, die wir gelesen haben, 5. Mose, ist in dir das Verlangen hochgekommen? Wow, also ich möchte auch so ein Segen sein für die Menschen, die ich begegne. Und wenn du den Wunsch hast und sagst: Jesus, zeige du mir, mache mir mehr bewusst, wo du mich gesegnet hast, und hilf mir zu erkennen, wie du diesen Segen gebrauchen möchtest, dass andere Menschen durch mich gesegnet werden. Wenn du einfach diesen Wunsch hast, du musst noch keine Antwort haben, nur den Wunsch haben, dann sage ich, ja, Herr Jesus, ich möchte das herausfinden. Ich möchte mehr erkennen, wie du den Segen für andere einsetzen möchtest. Hast du diesen Wunsch heute? Dann zeige einfach kurz mit deiner Hand hoch und sage, ja, Herr Jesus, ich möchte diesen Segen erkennen und bewusst auch in meinem Leben einsetzen. Gott segne dich dafür. Amen. Thank you.